Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 23 bis 31. Apostelgeschichte 4 von Vers 23. Als sie aber entlassen waren, nämlich Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast: Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zu Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, am letzten Sonntag sprachen wir darüber, wie die Apostel Petrus und Johannes sich vor dem Hohen Rat für ihr Zeugnis von Jesus verantworten mussten. Das große Aufsehen im Tempel wurde durch die Heilung des Lahmgeborenen vor dem Tempeltor verursacht. Und das nützten die Apostel dann zur Predigt und zum Zeugnis von Jesus. Wir sprachen dann auch darüber, wo die Apostel Schwerpunkte in ihrer Verkündigung setzten. Sie hätten ja auch aufgrund dieses Heilungswunders so viel Interessantes von Jesus erzählen können, was die Menge noch in weiteres Erstaunen versetzt hätte. Über noch viele weitere Wunder hätten sie berichten können. Wunder, die Jesus gewirkt hatte und die seinen göttlichen Autorität noch mehr untermauert hätte. Auch über Jesu reines und heiliges Leben hätten sie ausführlich reden können. Doch das hätte den Menschen nicht geholfen. Im Gegenteil, ein detaillierter Bericht über das geheiligte Leben Jesu hätte nur auf die schärfste Verurteilung und Verdammung des sündigen Menschen hingewiesen. Nein, die Apostel sprachen vom Tod und der Auferstehung Jesu. Und so kamen wir zu dem Schluss, dass das christliche Zeugnis hauptsächlich die Botschaft von Karfreitag und dem Ostermorgen ist. Denn nur die Botschaft von dem gekreuzigten Christus hilft zur Vergebung der Sünden. Und nur das Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi schafft ein neues Leben. Wir sahen, dass dies auch Jesu Programm und Jesu Lebensaufgabe war, die schon in seinem Namen Jesus zum Ausdruck kam, nämlich: Der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Das ist das frohmachende Evangelium, die Botschaft von der Errettung durch Jesus Christus. Durch diesen kurzen Bericht des Lukas heute im Zuge unserer Betrachtung der Apostelgeschichte, da lernen wir etwas über das rechte Gebet, an dem wir uns selbst auch prüfen können, ob wir solche Christen sind, wie es die Gläubigen der urchristlichen Gemeinde waren. Wir wissen, dass der Hohe Rat den beiden Aposteln nichts antun konnte, weil die Masse der Menschen im Tempel über das Wunder der Heilung des Lahmen begeistert war. Und so waren die Obersten Israels gezwungen, sie einfach gehen zu lassen. Aber sie taten das nicht ohne eine dringende Warnung an sie, die sie auch als versteckte Drohung verstehen konnten. Etwa: Wenn ihr weiter über den Namen Jesu redet, werden wir euch nicht nur wieder gefangen setzen, wir könnten euch auch hinrichten. Was taten nun die beiden Apostel? Sie gingen zu den anderen Aposteln und zu den Menschen zurück, die zu Pfingsten in jenem Obersaal zugegen waren. Sicher waren auch welche von den Tausenden, die nach der Pfingstpredigt des Petrus und auch auf seine zweite Predigt im Tempel gläubig geworden waren, mit dabei. Sie alle bildeten ja nun die urchristliche Gemeinde in Jerusalem. Und hier hörte die Gemeinde nur aus erster Hand von dem, was geschehen war. Die Apostel hatten ja jetzt ein Problem, das auch das Problem dieser neuen Gemeinde war. Und dieses Problem ergab sich daraus, dass sie an Jesus glaubten und dass sie davon Zeugnis gaben, ja Zeugnis geben mussten. Andererseits wurde ihnen gerade das von offizieller Stelle doch verboten. Wie versuchten sie nun, dieses Problem zu lösen? Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Anders und kurz gesagt, sie beteten. Vielleicht können wir anhand dieses Gebetes der Urgemeinde selbst auch noch lernen, wie man beten soll. Wir haben ja auch schon diesen Wunsch dem Herrn gegenüber in dem vorhin gesungenen Lied ausgesprochen. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Wir wollen uns dabei fragen, was ist ein rechtes christliches Gebet? Manche sind der Meinung, dass es dabei auf die richtige Körperhaltung ankomme. Ein Gebet kann nur auf den Knien stattfinden oder nur mit erhobenen Händen, wie es bei den Juden üblich war. Natürlich zeugt auch meine Gebetshaltung von meiner inneren Einstellung zu dem, vor dem ich bete. Wie oft können wir uns dabei aber ertappen, wie unsere Gedanken überall hin wandern und wegschweifen, nur nicht ganz bewusst in Gottes Gegenwart. Ist das aber ein rechtes Gebet dann? Oder reden wir da nur mit uns selbst? Manchmal ist ein Stoßgebet, das ich in größter Not zum Herrn richte, vielleicht im Auto oder auf der Arbeitsstelle oder sonst wo, bewusster und wirkungsvoller als manches Gebet im Kämmerlein, in der stillen Zeit, die ich mir dafür morgens oder abends nehme, weil ich mich vielleicht nicht so recht konzentrieren kann. Wobei natürlich die stille Zeit im Kämmerlein unerlässlich ist. Manche denken, Gebet sei nur eine Art gedankenlose Wiederholung. Und so beten sie dann ein gelerntes Gebet, so beten sie einen Psalm oder auch das Vaterunser. Aber man kann das ja auch natürlich tun. Und wir tun das auch hier und da manchmal, wenn wir das Vaterunser beten, um vielleicht auch auf diese Weise unsere Einigkeit, unsere Gemeinsamkeit kundzutun. Und im Vaterunser ist ja auch alles enthalten, was in ein normales Gebet gehört. Denken wir nur an das, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da ist alles drin. Die Gefahr dabei ist aber, dass ein solches Gebet oft nur ein gedankenloses Wiederholen ist, das nicht in dem vollen Bewusstsein gesprochen wird, dass ich in der Gegenwart des lebendigen und allmächtigen Gottes stehe. Der Herr tadelt ja die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten seiner Zeit, weil sie meinten, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Aber auch beim sogenannten freien Gebet, liebe Brüder und Schwestern, kann es geschehen, dass ich mich aufgrund langjähriger Gebetserfahrung ertappe, wie ich meine Gebete in immer gleichen Formulierungen herunterrassle. Martin Lloyd-Jones berichtet, wie ein Mann über einen besonderen Besuch sprach, den er irgendwo abgestattet hatte und dann sagte, ich fühlte mich etwas erschöpft, also ging ich in einen Dom und sprach ein Gebet. Martin Lloyd-Jones Kommentar dazu, er ging eben schnell hinein, sprach ein Gebet und ging dann genauso schnell wieder hinaus. Ist das Gebet? Nein, nein. Und tatsächlich gibt es andere, mit denen wir uns etwas besser identifizieren können, die mich manchmal aber doch ziemlich erschrecken, wenn ich höre, wie sie ganz leichtfertig und heuchlerisch sagen, lasst uns ein Wort des Gebets darüber aussprechen. Ein Wort des Gebets darüber? Das ist fast so, als ob man ein Telegramm sendet. Aber das ist doch kein Gebet. Soweit Martin Lloyd-Jones. Beim wahren Gebet, bewusst in der Gegenwart Gottes, zweifelt man nicht. Wenn Menschen in einer ganz besonderen Not sind, die sie fast erdrücken will, so kann es ihnen vielleicht so ergehen, dass sie ungeduldig im Streit mit ihren Zweifeln beten, wenn es sich wirklich gibt, oh Gott, so hilf mir. Aber das ist auch noch kein echtes Gebet. Vielleicht kann es dazu führen. Aber ein wahres Gebet kennt keine Ungewissheit über die Gegenwart des Herrn oder darüber, ob er existiert oder nicht. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die nie nach Gott fragen, aber in einer verzweifelten Lage dann beginnen, wie wild zu reden und zu irgendeinem Gott, der ihnen nicht bekannt ist, zu beten. Gott kann natürlich auch ein solches Gebet erhören, wenn es dazu dient, dass sich der Beter ganz zu ihm wendet und sich bekehrt. Aber das ist nicht das Gebet, wie wir es hier lernen. Schauen wir doch hier auf die Beter in der Apostelgeschichte, denn das ist ein echtes, ein wahres Gebet, wie es hier praktiziert wird. Diese Menschen hatten, wie wir schon sagten, ein großes Problem, das sie bewegte. Es war die Aussicht von Vernichtung und Tod um ihre Botschaft von Jesus willen. Sie wurden dazu verurteilt, entweder zu schweigen und in aller Stille ihren Glauben zu leben, oder andernfalls jederzeit mit Gefangennahme und Hinrichtung zu rechnen. Achten wir darauf, wie sie trotz dieser Bedrohung ruhig und zuversichtlich sprachen, ohne irgendwelche Zweifel zu hegen. Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und dann zitierten sie noch aus dem zweiten Psalm. Sie gingen nicht nur auf die Knie und wiederholten einige gelernte Gebete, auch wenn sie sich auf den zweiten Psalm beriefen. Nein, diese Stelle aus dem zweiten Psalm erinnerte sie gerade daran, dass David darin schon von Aufruhr und vom Toben der Völker gegen den Herrn und seinen Gesalbten sprach. Sie aktualisieren im Gebet die Aussage dieses Psalmes, indem sie beten, Vers 27, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Und weisen dann darauf hin, dass dies alles durch den Ratschluss Gottes schon vorherbestimmt ist. Ausleger meinen, dass sich hier nun an der Schwelle vom Alten und vom Neuen Bund eine andere Gebetstradition entwickelt, weg von der Psalmsprache mehr zum freien Gebet hin. Jedenfalls redet die Gemeinde hier mit großer Zuversicht und Gewissheit mit dem lebendigen Gott. Sie bringen vor ihn ihr Anliegen ohne zu zweifeln. Wir Christen heute leben in einer entchristlichten Welt, die wahres Christsein verabscheut, verlästert und bekämpft. In unserem Land kuschen sie vor dem Islam. Östliche buddhistische Frömmigkeit bestaunen und bejubeln sie, doch ihr christliches Erbe verhöhnen sie. In einer solchen Welt leben wir. Kommen wir uns da nicht als Christen wie auf einem verlorenen Posten vor? Die Lage der Christen heute ist im gewissen Sinne dieselbe wie damals. Wir aber schweigen lieber und ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück, als gäbe es keinen großen Gott, der alles geplant hat und lenkt. Was war denn das Geheimnis der Urchristengemeinde, dass sie so stark sein konnten und so voller Zuversicht? Ihr Geheimnis war, dass sie Gott wirklich kannten und dass sie mit ihm rechneten. Martin Lloyd-Jones sagt in seiner Auslegung zur Apostelgeschichte in diesem Zusammenhang wörtlich: Es ist das Hauptanliegen christlicher Verkündigung, uns zu einer Erkenntnis Gottes zu führen. Und aus irgendeinem außergewöhnlichen Grund ist dies vergessen worden. Manche Leute meinen, dass es der Zweck der Botschaft sei, uns irgendwelche wunderbaren Gefühlswallungen und Erfahrungen zu vermitteln. Sie mag das bewirken oder auch nicht. Andere sagen, es sei das Ziel des Christentums, mir Gewissheit zu schenken, dass meine Sünden vergeben sind. Ich stimme dem völlig zu, sagt er. Aber das ist nur ein Schritt. Das höchste Ziel des christlichen Glaubens ist es, uns alle zu einer Erkenntnis Gottes zu bringen. Wenn wir nicht zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dann ist, sehr milde gesagt, unser Christentum sehr mangelhaft. Diese Menschen der Urgemeinde hier hatten eine lebendige, eine unerlässliche Erkenntnis Gottes. In ihrer größten Not gingen sie mit einer erstaunlichen Gewissheit zu ihm. Es war nichts Panisches, es war nichts Verzweifeltes, Reizbares an ihnen. Sie waren so gelassen, wie sie es nur sein konnten. Und in dieser stillen Zuversicht redeten sie zu Gott, denn sie kannten ihn. Fragen wir uns in diesem Zusammenhang, wie kann man echte Christen beschreiben? Das Neue Testament beschreibt Christen als Menschen, die Gott kennen. Paulus drückt das im Galaterbrief Kapitel 4 so aus: Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, Da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Der Apostel sagt klar, dass die Galater jetzt Gott kannten, dass es aber eine Zeit gegeben hat, wo sie ihn nicht kannten. So ist es auch hier in unserem Abschnitt in der Apostelgeschichte. Diese Menschen kannten Gott als den Lebendigen. Sie sprachen zu ihm als zu einer lebendigen Person. Diese Menschen liefen also nicht ins Leere. Sie gingen in die Gegenwart einer Person, die sie kannten. Im Gegensatz dazu waren die Galater früher Götzendiener. Sie hielten regelmäßig Götzendienste ab. Wenn ihnen damals auch ihre Religion viel bedeutet hatte, so beteten sie in Wirklichkeit nichts an. Denn ihre Götzen hatten kein Leben, sie waren tot. Und wie oft sprechen auch heute Menschen von einem höheren Wesen, das es geben muss, das über allem steht, vielleicht auch von einem guten Geist, von einer Vorsehung, wie von der Hitler gesprochen hat. Sie kennen dieses Wesen aber nicht. Es ist für sie nicht personifiziert. Diese Menschen aber in der Apostelgeschichte hier, sie beteten zu einer Person, zu einem Gott, den sie ansprechen konnten, über den sie etwas Gewisses wussten. Sie beteten zu einem persönlichen Gott, zu dem sie in persönlicher Beziehung standen. Es soll Menschen geben, die uns weismachen wollen, dass der große Wert darin liegt, dass wir dazu befähigt werden, schöne Gedanken zu denken und wir uns dann besser fühlen müssten, wenn wir beten. Einer hat geraten zu beten, 5 Minuten am Tag um der Gesundheit willen. Andere meinen, dass man anderen Menschen, wenn man für sie betet, heilende Gedanken übermittelt. Aber das alles hat nichts mit dem Beten zu tun, das die Urgemeinde hier praktiziert hat. Dieses Beten meint das Reden mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott, der handelt, dem Gott, der weiß, wo wir sind und welcher Art unsere Probleme sind und der etwas daran zu ändern in der Lage ist. Diese Christen hier in der Apostelgeschichte glaubten, dass dieser Gott allmächtig ist. Wie sprechen sie hier Gott an? Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen Herrscher. Im griechischen Wort für Herrscher steckt unser Fremdwort Despot, das wir für jemanden freilich negativ gebrauchen, der uneingeschränkte Macht besitzt. Und so steht hier im Gebet auch die uneingeschränkte, souveräne Macht Gottes im Vordergrund. Als Christen sehen und meinen wir das allerdings im positiven Sinne. Und wenn der Jude an die Herrschaft Gottes denkt, dann denkt er zuerst an Gott als den Schöpfer des Alls. Und als der Schöpfer und Erhalter ist Gott zugleich jemand, der in die Geschichte eingreifen kann und der zu den Menschen spricht. Ein wesentliches Element des Gebets, das wir Gebet nennen, ist, dass wir gerade auch in schlimmsten Situationen ohne Zögern, unmittelbar und direkt mit großer Zuversicht, Gewissheit und Freimütigkeit vor diesen souveränen Herrscher treten können. Man hat das Gebet oft auch mit einem Telefon verglichen, mit der Aussage, dass man Gott ja immer anrufen könne. Man geht so weit, dass man sogar die Rufnummer Gottes angibt mit der Nummer 5015. Gemeint ist der 50. Psalm, Vers 15, wo es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und so sollst du mich preisen. Aber das Telefon kann ja auch besetzt sein. Der Angerufene kann außer Hauses sein. Vielleicht nervt den Angerufenen auch das Telefongeläute und er stellt es ab. Oder er schaltet den Anrufbeantworter ein. Und deshalb hinkt dieses Beispiel etwas mit dem Telefon. Denn Gott ist ja immer da. Gott ist durch das Gebet immer zu erreichen. Und wir sind ihm bekannt. Die Frage ist nur, ob wir ihn kennen. Ob wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Können wir uns in der Stunde der Not und der Erprobung so zu ihm wenden? Ein gläubiger Christ kann das. Bei den ersten Christen gab es auch eine Zeit, in der sie das nicht tun konnten. Es war die Zeit, wie wir sie schon aus dem Galaterbrief zitiert haben, da sie Gott nicht kannten, dienten sie denen, die von Natur nicht Götter sind. Als sie aber Gott kennenlernten und gläubig wurden, da erregten sie den ganzen Erdkreis durch ihren Glauben. Aber auch später, nachdem immer wieder die Christen sich der Welt anpassten und oberflächlich wurden, zu Namenschristen wurden, da schenkte der Herr doch immer wieder Zeiten der Erweckung, der Reformation, der Neubesinnung. Freilich waren es da nicht große Massen, sondern immer im Verhältnis einzelne wenige, die den lebendigen Gott als einen persönlichen Gott erfuhren und kennenlernten. Und das ist auch heute noch die einzige Hoffnung für unsere Welt, die einzige Hoffnung für Deutschland, dass wir nicht vom Islam überrannt werden, sondern dass wir in Buße zu unserem Gott, dem Gott zurückfinden, der Himmel und Erde und Meer erschaffen hat und alles, was darinnen ist. Dass wir uns reformieren, dass wir umdenken, zurück zu den Wurzeln gehen, ihn neu kennenlernen. Fragen wir uns, wie kann ich Gott finden, wie erfahren, wie kann ich Gott kennenlernen? Zuerst einmal durch die Natur. Wir haben in der Lesung am Anfang vernommen in Römer 1, Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Die Apostel und die ganze Gemeinde meinten es ernst und wahrhaftig, als sie beteten, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was darinnen ist. Als gläubiger Christ kann ich mich nicht mit dem Neuen Testament begnügen und meinen, das Alte Testament ist nun abgetan. Denn auch das gilt noch, denn es spricht unter anderem von dem Schöpfer und von der Schöpfung. Ganz abgesehen davon, auch in vielen Stellen weist es auf Jesus hin. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt das Alte Testament. Auch das neutestamentliche Christentum kennt Gott als den Schöpfer. Und somit sind beide eine unaufgehbare Einheit. Der Gott der ganzen Bibel ist ein mächtiger Gott. Ich darf mich in meinen Nöten und Problemen zu diesem Gott, der der Schöpfer aller Dinge ist, wenden in dem Bewusstsein, dass ein solcher Gott, der alles gemacht hat und dem alles gehört, auch meine Probleme kennt und sie zum Besten wenden kann. Immer wieder wird in der Bibel darauf hingewiesen, welch allmächtigen Gott wir haben. Zum Beispiel sagt der Hebräerbriefschreiber zu Menschen, die in Not waren, zu ihrer Ermutigung, durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wir leben nicht in einer Welt, die sich per Zufall entwickelt hat. Die Bibel lehrt, dass wir in einer Welt leben, die von einem allmächtigen Schöpfer geschaffen worden ist, der über allem und durch alle und in allen ist und dem alle Herrlichkeit zugeschrieben werden muss. Ich erwähnte unlängst jenes Geschehen in Lystra, als die Menschen dort auch nach einer Wunderheilung durch Paulus ihn als Gott verehren und ihm Opfer wollten. Er aber wehrte ihnen energisch und stellte fest, auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und Paulus predigte später auch in der Großstadt Athen. Genau das Gleiche vor Philosophen, Stoikern und Epikureern und anderen, die sich damals als die denkende Elite und die Wissenschaftler ihrer Zeit verstanden haben. Und als Paulus einen großartigen Römerbrief schrieb, sagte er dasselbe aus. Und darum schämte er sich nicht, das Evangelium von Jesus zu verkünden, wie er in Römer 1 sagt. Diese Christen in der Urgemeinde glaubten, wie es in der Schöpfungsgeschichte zu Beginn des Alten Testamentes berichtet wird, dass das ganze Weltall von Gott geschaffen wurde und dass er es beherrscht und dass er es erhält. Das ist der Gott, zu dem wir beten. Heute spricht man nicht gerne von einer Schöpfung. Evolution ist das Zauberwort. Das ist auch ein Gott der heutigen Zeit. Sehr aggressiv und nervös reagieren die Evolutionisten, wenn jemand von Schöpfung spricht, wie Hessens Kultusministerin Karin Wolf es unlängst tat, als sie forderte, dass in einem modernen Biologieunterricht neben der Evolution auch über Schöpfung gesprochen werden sollte. Als die Schwäbische Zeitung über diesen Streit um die Schöpfungsgeschichte berichtete, da entbrannte wieder eine heiße Diskussion darüber. Ein Leserbriefschreiber aus Isny argumentierte sehr einleuchtend, unser Verstand ist gefordert, wenn es um die Frage geht, ob komplizierte Systeme rein zufällig entstehen können. So braucht ein Vogel, um fliegen zu können, ein vollständiges Bündel unglaublich komplexer Systeme. Allein schon die Federn, von denen es keine Übergangsformen gibt, sind so vollkommen, dass jeder Evolutionstheoretiker in höchste Erklärungsnot kommt. Man muss nicht Kreationist sein und am Wort kleben, um Gott den Vorzug einzuräumen. Die Evolutionstheorie ist eine Ersatzreligion, die mehr Glauben erfordert als die Genesis. Ein anderer Leserbriefschreiber meinte in der gleichen Ausgabe der Zeitung als Verteidiger der Evolutionstheorie, wir hätten die Pflicht, all die wunderbaren Dinge der Natur in logische Zusammenhänge zu bringen. Ich schrieb daraufhin, wenn wir das konsequent tun, müssen wir sagen, dass in der Evolutionstheorie nach Darwin gerade die Logik versagt. Denn es gibt keine Beispiele der Evolution im menschlichen Leben. Hier muss doch alles geplant und dann nach diesem Plan geschaffen werden, ob es ein Haus oder eine Maschine oder sonst was ist. Ist bei der Evolutionstheorie dann nicht doch der Wunsch der Vater des Gedankens, es gibt keinen Gott, also kann es auch keinen Schöpfer geben? Und ein anderer Leser schrieb erst gestern dazu, der Evolutionismus bietet dem Menschen einen geradezu idealen Ausweg aus seiner Verantwortung vor dem Schöpfer. Ja, so ist es. Diese Menschen in der Urgemeinde bekennen sich zu Gott als dem Schöpfer und beten, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Sie kennen diesen Gott. Kennen wir ihn alle? Wer ihn noch nicht kennt, den lade ich ein, erst einmal die Natur und die Schöpfung aufmerksam zu betrachten. Soll das alles nur Ergebnis eines Zufalls sein? Oder steht nicht doch ein großer Geist, ein großer Zweck und ein Entwurf hinter der Schöpfung? James Jeans hat es so formuliert, es gibt einen großen Mathematiker, der hinter allem steht. Es gibt einen lebendigen Gott, einen Gott, der sagen kann, es werde Licht und es ward Licht. Einen Gott, der Dinge ins Dasein rief, die zuvor nicht existierten, indem er etwas aus dem Nichts schuf. Gott, der ewige Schöpfer. Und dieser Gott kann erkannt werden, weil er sich uns selbst offenbart hat. Und darum betet die Urgemeinde hier weiter, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast. Und dann zitieren sie, wie schon angeführt, den zweiten Psalm. Wenn also jemand Gott noch nicht kennt, ist der erste Schritt, ihn kennenzulernen, die Natur, die Schöpfung gespannt zu betrachten. Und der zweite Schritt, der darauf folgen muss, ist aber dann der, dass wir die Bibel zur Hand nehmen und darin etwas von der Selbstoffenbarung Gottes erfahren, um Gott näher kennenzulernen. Und dann werden wir dahin geführt, dass wir erkennen, Gottes Selbstoffenbarung in letzter Stufe ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz für uns gestorben ist und dann von Gott, dem Vater, auferweckt wurde als Erstling aus den Toten, dem wir, wenn wir an ihn glauben, darin nachfolgen werden zum neuen Leben. Nachdem die Beter in der Urgemeinde zuerst ihr Gebet auf Gottes eigenes Wort gründeten, indem sie den zweiten Psalm zitierten, kommen sie auf die konkrete Situation zu sprechen. Sie sagen, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. In der Stadt selbst, in Jerusalem, in der Stadt Gottes, nicht etwa draußen bei den Nationen, haben sich Menschen zusammengetan, die gar nicht zusammengehören. Der jüdische König und der römische Statthalter, die Heiden und die Israeliten. Aber ist das nicht auch heute noch so? Was kommt da nicht alles zusammen, wenn es gegen Jesus Christus geht? Aber ein solches Zweckbündnis hat keinen Bestand. Doch seht jetzt einmal bitte in eure Bibel und lest mal den 28. Vers. Wenn es vor diesem Vers heißt, dass die, die eigentlich nicht zusammengehören, sich zusammen zu einem widernatürlichen Bündnis gegen Jesus versammeln, also sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, dann könnte der Satz doch eigentlich nur so weitergehen. Sie kamen zusammen zu tun, was sie gegen deinen Rat und Willen sich vorgenommen haben. Aber was steht denn da? Was steht wirklich da? Sie kamen zusammen, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Hier zeigt Gott, wo es lang geht. Sein Wille muss geschehen. Auch das, was sie Böses zu tun gedachten, musste Gottes Plänen dienen. Es stimmt also doch, was schon David in seinem zweiten Psalm in Vers 4 darüber ausgesagt hat. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Es ist nicht nur so, dass die Pläne der Feinde scheitern. Nein, aber ihre gelungene Durchführung kann nur gerade das zustande bringen, so betet die Gemeinde hier, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das ist also der Knackpunkt. Das ist göttliche Realität. Ja, das ist göttlicher Humor. Seht, liebe Brüder und Schwestern, so wie die Gemeinde dort in Jerusalem die Welt und die Weltgeschichte sieht, das heißt Glauben. Die Feinde Jesu haben sich alle gegen Jesus und seine Boten zusammengetan, um den unliebsamen Mahner Jesus und seine Anhänger auszurotten. In Wirklichkeit aber, um Gottes vorherbestimmten Ratschluss unbewusst durchzuführen. Und nun betet die Gemeinde weiter. Sieh an, ihr drohen. Beten Sie damit um Bewahrung für die Apostel und für die Gemeinde? Das wäre doch logisch und für alle verständlich, wenn Sie um den Schutz Gottes beten würden. Das würden wir doch auch tun. Aber nein, darum bitten Sie nicht. Sie sehen nun die Notwendigkeit, dass es weitergehe mit der Verkündigung der Botschaft von Jesus. Und deshalb bitten Sie, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Es steht nicht das Wohlergehen der Verkündiger im Mittelpunkt, sondern der Erfolg der Botschaft. Also war den Christen damals der Erfolg des Evangeliums wichtiger als persönliches Bewahrtwerden. Und solches Beten erhört der Herr. Wenn wir uns bei unserem Gebet ganz real in Gottes heiliger Gegenwart wissen, dann sind wir Werkzeuge in seiner Hand, die im gewissen Sinne schon Gottes Arm bewegen können. Ja, Gott gebraucht sie dazu. Und dieser Arm Gottes bewegt nun auch hier zum Zeichen der Erhörung die Städte, wo sie versammelt waren. Aber auch hier ist letztlich nicht das Zeichen wichtig. Wichtiger ist das, was zum Schluss gesagt wird, in Vers 31, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Heilige Geist wurde auch hier ausgegossen, wie schon zu Pfingsten. Er bestätigte und bevollmächtigte sie zum Zeugnis für Jesus. Möge der Herr auch uns Gnade geben, dass wir so beten können, wie die Urgemeinde damals. Und dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, um die frohe Botschaft von Jesus weiterzutragen in unsere zum Gericht reifen Welt und Zeit. Vielleicht haben wir nicht mehr viel Zeit. Vielleicht wird Gott schon bald zum allerletzten Mal diese Welt erschüttern und erbeben lassen. Vorboten gibt es ja genug dazu. Durch verschiedene Katastrophen werden da und dort schon kleinere Städten von Beben durch Gott erschüttert, durch Erdbeben, durch Tsunamis, durch Überflutung, durch Waldbrände und alles andere mehr. Durch den Hebräerbriefschreiber, Kapitel 12, da mahnt Gott uns deshalb, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Unser Land wird erschüttert werden. Unsere Präsidenten, Kanzler und Minister werden alle bis ins Nichts erschüttert werden. Martin Lloyd-Jones sagt, Himmel und Erde werden erschüttert werden. Fernsehgeräte werden zerschmettert werden. Es wird nichts davon übrig bleiben. Kneipen werden in Schutt und Asche gelegt werden. Und Diskotheken mit ihren Bands werden völlig aufgerieben werden. Alles, wofür Männer und Frauen leben, wird in Vergessenheit geraten und nichts mehr gelten. Ja, Jesus kam in diese Welt, um ein Königreich aufzurichten, das nicht erschüttert werden kann, das Königreich Gottes. Und wenn wir durch Jesus Christus diesem Königreich einverleibt wurden, dann haben wir nichts zu fürchten. Heute ist noch Gelegenheit. Heute ist es noch möglich, in dieses unerschütterliche Reich eingegliedert zu werden. Und darum wohl uns, wenn wir diese Gelegenheit ergreifen oder wenn wir sie schon ergriffen haben. Denn dann dürfen wir zuversichtlich sein, dass alle unsere Mühsal hier auf Erden ein Ende haben wird, weil Jesus als Herr und Regent dieses Reich Gottes zur Vollendung führen wird. Und darauf dürfen wir uns freuen. Amen.